auf der Schatzinsel, dem Podcast von Goliath Watch aus Hamburg. Unterwegs auf der Suche nach dem guten Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schatzinsel. Hier sind am Mikrofon wieder ich, Gesa und...
Und hier ist der Thomas.
Genau, wir sitzen wieder im FSK im Gängeviertel gerade und starten ins Jahr wieder mit einer Liste an Ideen und Themen, über die wir reden wollen. Und heute fangen wir nochmal an, eine Art Überbau zu schaffen zu den Themen, die wir bisher besprochen haben. Wir haben ja ganz viel schon geredet über Gerechtigkeit, über als wir angefangen haben, über Bauernproteste noch, über die Proteste gegen die AfD, über Rheinmetall hast du auch schon gesprochen. Ganz im Großen und Ganzen haben wir einfach über sehr viele Themen gesprochen, die uns beschäftigen, mit denen wir uns als Goliath Watch auseinandersetzen.
Die könnt ihr auch alle nachhören, die sind ja alle online noch erhältlich auf die Schatzinsel. Goliath Watch, die Schatzinsel findet ihr fast überall. Genau, könnt ihr das auch nochmal nachhören.
Gut, du doch der Werbemaster von uns beiden. Genau, hört die gerne nochmal nach. Findet ihr sonst auch auf unserer Website die Infos. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, warum diese ganzen Probleme eigentlich zum einen bestehen bleiben, obwohl vieles von dem Wissen ja eigentlich schon recht zugänglich ist und weit verbreitet. Warum sind diese Probleme einfach bestehend? Warum tut sich nichts? Genau, darum sind wir heute zurück mit dem Thema Ideologie.
Ideologie, was ist denn das? Okay, Ideologie. Das ist die Erklärung, warum sich nichts bewegt, warum niemand aufsteht und warum wir eigentlich nicht in die bessere Welt kommen.
Schauen wir mal, ob das Problem ist. Wir haben uns beide ja so ein bisschen damit befasst, was Ideologie überhaupt ist, was Wahrheit darin ist und inwiefern das vielleicht eine Begründung sein könnte für das, was ich gerade in meiner Einleitung so ein bisschen dargelegt habe.
Genau. Die erste Frage, die man bestimmt stellen sollte, Ideologie, was ist das denn überhaupt?
Genau, was ist Ideologie? Es ist, ich habe jetzt keine kurze, klare Definition davon rausgesucht, weil die ja generell immer kurz gefasst. Daher eine ausschweifendere Antwort. Also Ideologie umfasst ein komplettes Werte- und Wahrheitssystem. Also Ideologie ist quasi ein System, das umfasst, wie Wahrheit gebildet wird, welche Wahrheit quasi die Wahrheitsherrschaft hat, also welche Wahrheit wird akzeptiert als solche und in welcher Art wird die verbreitet. Also welche Institutionen und wie werden die genutzt beispielsweise. Und das wäre immer noch kurz, aber ein bisschen wirr ausschweifend meine Antwort.
Das war schon relativ knapp und klar. Nee, ist einfach eine Weltanschauung, die halt einerseits aus, sag ich mal, wirklichen theoretischen, klaren Konzepten besteht und auf der anderen Seite, also was wissenschaftlich fundiert ist, und auf der anderen Seite halt einfach sehr viel Wertungen drin hat. Was findet man gut, was findet man schlecht? Ja, wie stellt man sich eine gute Gesellschaft vor? Dass da ja Mythen und halt da, wo halt die Wissenschaft nichts mehr weiß, halt, oder wissenschaftliche Sachverhalte negiert werden und halt Mythen und irgendwelche falschen Vorstellungen von der Welt halt mit integriert sind. Da gibt es halt Weltanschauungen, die sind halt eher wissenschaftlich fundierter und welche, die dann halt kommen, also Fake News ist ja nur ein netter Begriff dafür. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Ideologien. Ja, also vielleicht eine der aktuell wirkmächtigsten immer noch Ideologien ist natürlich der Neoliberalismus. Also eine marktradikale, fundamentalistische Idee, wenn wir alles irgendwie Konkurrenzmärkten und Überreichen und Großkonzernen opfern, dann wird es allen besser gehen. Das ist also eine klassische, heute immer noch sehr wirkmächtige Ideologie.
Genau, das wäre eine, die natürlich für uns auch am spannendsten ist, beziehungsweise die unsere ganzen Probleme so ein bisschen potenziell begründen könnte.
Ja, wobei wir ja heute, wenn wir uns das anschauen, also gibt es ja eine Wende, also seit der Finanzkrise 2008, 2009 ist ja diese Idee von Trickle-Down, ja, wenn wir alles für die Reichen tun oder für die Konzerne tun, wird es allen besser gehen, ja, massiv, weil wir haben ja gesehen, wir mussten dann die großen Banken alle retten mit unseren Steuergeldern. Ja, und was wir jetzt natürlich jetzt erleben, insbesondere die letzten 5, 6 Jahre, dass ja die Ideologie der Proligarchen, der Tech-Überreichen, so Elon Musk, Peter Thiel, ja, was ja so als, von einigen so als Cyber-Libertarismus bezeichnet wird. Ja, eigentlich nochmal diesen Neoliberalismus nochmal die ganze Ecke mehr in eine faschistoide, autoritäre Ideologie nochmal weiter treibt. Ja, also von dem her, finde ich, gibt es jetzt schon Veränderungen nochmal, wie es da Verschiebungen gibt.
Ja, das war ja, das meinst du auch im Vorgespräch, da bin ich noch mehr bei dem, dass meiner Meinung nach ist immer noch dieser Trickle-Down irgendwie in den Köpfen vorhanden und wird auf jeden Fall wird impliziert, aber nicht mehr ganz so stark verfochten, weil es halt einfach zu sehr wissenschaftlich widerlegt ist, dass dieser Effekt existiert. Und wahrscheinlich ist das vielleicht auch so mehr in der Mitte oder also gesamtgesellschaftlich gesehen angekommen, dass das widerlegt ist. Aber auf eine Art wird ja immer noch argumentiert, dass es eben allen Leuten besser geht, wenn es der Wirtschaft gut geht. Aber wie du das eben ja auch benannt hast, dieses Faschistoide darin ist ja, dass er mit Angst argumentiert wird. Also es wird allen schlechter gehen, wenn man sich eben nicht beteiligt oder wenn man nicht leistet. Und
ja, das war ja beim Neoliberalismus ja auch so. Ja,
ja
genau. Also wer halt einfach nicht sich den wirtschaftlichen Sachzwängen fügt, ja, wer es nicht leistet, der kommt halt nicht in den materiellen Wohlstand, ja, ins gute Leben. Das war ja der Neoliberalismus. Und heute, die Tech-Milliardäre, also Peter Thiel und so weiter, die gehen ja nochmal einen Schritt weiter. Da geht es ja nicht mehr, dass es den Leuten besser geht, sondern wir müssen heute Menschen opfern. Das ist ja total antimenschlich.
Ist ganz furchtbar,
ja. Ja, das ist ja total pervers, ja, um dann den Sprung zum Mars oder in den Weltraum zu schaffen.
Ja,
das ist ja nochmal eine Radikalisierung der Menschenverachtung, die es ja schon im Neoliberalismus gab. Also nur wer irgendwie sich am Markt verkaufen kann, darf irgendwie vorkommen, ja. Und heute, nee, wir müssen heute schon einen Teil der Menschen opfern, um dann
so zu, absurd,
also was ideologisch was, da tut halt, also ja, verschoben hat. Ja, ja.
Und was für einen Diskurs man sich da mittlerweile befindet. Ich habe da heute erst so einen Ausschnitt zugesehen aus einem Interview mit, ich meine, das war Peter Thiel, aber Milliardär auf jeden Fall, einem von den großen CEOs, der wirklich gefragt, also der Interviewer hatte gefragt, ja, aber ist nicht unser höchstes Ziel erstmal die Menschheit zu erhalten? Und da kam erstmal langes Zögern.
Ja, klar, aber es geht ja nicht um die Menschheit, sondern es geht ja um die Auserwählten, die dann...
Ja.
Genau, und selbst im Neoliberalismus wurden ja schon Menschenrechte radikal in Frage gestellt, ja. Da gab es ja im Endeffekt ja nur das Recht auf Privateigentum, ja. Und jetzt wird ja selbst das Recht auf Privateigentum ja in Frage gestellt, ja. In dem Sinn, ja, es geht halt dann nur um die Auserwählten, ja, die wir dann schaffen müssen, um dann irgendwann in der Zukunft, ja, das ist ja total pervers. Aber es ist ganz klar, wir haben halt diese Ideologie, wird halt versucht, gesellschaftlich wirkmächtig zu machen. Es wird halt eine Hegemonie hergestellt. Welche Ideologie ist gesellschaftlich akzeptiert auf der einen Seite? Und die wird natürlich dann auch versucht, mit Zwangsinstrumenten gesellschaftlich halt zu verteidigen. Also wie es Gramsci nennt, Antonio Gramsci hat es ja mal so formuliert, Hegemonie, ja, ist halt ein gesellschaftlicher Konsens, eine Akzeptanz einer gewissen Ideologie, die aber nicht nur Zustimmung auf der einen Seite beinhaltet, sondern auch Zwang.
Ja.
Wenn halt nicht dazugestimmt wird, wird auch mit Zwang versucht, die Leute dahin zu treiben. Und das finde ich schon nochmal spannend, weil es halt nicht nur diese, was sind die richtigen Konzepte und Ideen, was die Leute glauben, sondern die Leute werden auch mit Gewalt da auch, wer davon abweicht, wird natürlich dann auch sanktioniert. Das finde ich total spannend, wenn man über Ideologie und gesellschaftliche Wahrheitskonstrukte und Mythen, die Leute glauben, einfach nachdenkt.
Das ist so ein Zusammenschluss quasi aus Wahrheitsregime, also welche Wahrheit ist hegemonial, also welche wird anerkannt und durchgesetzt, zum Beispiel in Institutionen, also sei es Schule, Wirtschaftsinstitutionen, was auch immer, und aber auch durch, wie du sagst, durch Zwang, also durch Repressionsapparate wie Polizei, Militär oder Sanktionen, beispielsweise auch wenn wir jetzt von im Kleineren von BürgergeldempfängerInnen ausgehen, also wie wird bestraft, wenn sich Leute eben diesem Wahrheitsregime entziehen. Ja, wobei das passt in dem Sinne eigentlich auch nicht ganz.
Ja, es gibt ja schon so Sachen, wo dann versucht wird, halt Leute, die sich halt nicht, also bei den Berufsverboten, wenn wir jetzt mal relativ hart sind, gewisse Leute, die halt gewissen Teil der aktuell herrschenden Ideologiestruktur nicht akzeptieren. Also in Bayern werden ja Leute schon unter anderem auch, weil sie Profitmaximierung sagen,
oder wenn sie
nicht mehr ins Lehramt zugelassen.
Ja.
Ja, also Lisa Pöttinger, wenn jetzt mal den Fall, wer es in München kennt, aus der kritischen Klimabewegung.
Das war ja auch letztes Jahr, ne? Gerade so groß. Naja.
Ja, genau, aber es ist halt schon so, das gibt es halt schon auch. Ja. Aber auf der anderen Seite, was ich halt schon nochmal spannend finde, also reden wir mal von Markus Lanz, das wird ja hier in Hamburg produziert. Mhm. Ja, was darf man bei Markus Lanz sagen und was nicht? Und wer wird eingeladen und wer wird nicht eingeladen? Bei welchen Begriffen, die ich bei Markus Lanz fallen lasse, werde ich komplett aus dem Diskurs ausgegrenzt? Mhm. Ja, und das ist halt einfach das, wo halt dann massiv dann versucht wird, die Leute halt entweder gar nicht einzuladen, die sind im Diskurs nicht mehr, dürfen gar nicht mehr sprechen, oder werden halt sofort verbal beschimpft oder halt, das ist schon echt krass, wo das dieser auch, Zwang schon anfängt. Und es geht genau schon bei dem Begriff ja los, darf ich den Begriff Kapitalismus verwenden?
Ja.
Was passiert, wenn ich den sage und welche Konnotation wird dann mir gegenüber denn hingestellt?
Ja, es ist ja auch eine Sache zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel du von Maurice Höfgen so siehst in seinen Talkshow-Beiträgen, da wird ja auch öfter mal eingeladen noch, also er wird öfter eingeladen und du merkst aber auch immer, also er zeigt das natürlich auch in seinen Zusammenschnitten, aber wie krass er immer unterbrochen wird und ihm das Wort abgeschnitten wird, während dann so konformere Wirtschaftsliberale, also Wirtschaftsliberale oder Menschen, die einfach konformistischer sich dazu verhalten oder sprechen, dann ausschweifen dürfen und ihren Quatsch einfach reproduzieren. Es ist schon ein ganz offensichtlicher und harter Einschnitt in den Diskurs und in eben Wahrheitsbildung natürlich in dem Sinne, weil das diese Medien, also Fernsehsender beispielsweise, Programme wie Talkshows und so, einfach viele Leute erreichen, die dann eben mehr oder minder unhinterfragt einen bestimmten Diskurs vorgesetzt bekommen.
Ja, genau. Und das ist halt schon spannend, wie halt diese, ich würde es eher Mythen nennen, weil diesen Wahrheitsbegriff ich nur irgendwie retten will. Ja.
Ja, ja.
Aber es werden halt total viele Mythen produziert. Und wir sitzen ja hier im FSK, im Radiostudio, im Gängeviertel, ist ja gar nicht weit von der ehemaligen Bild-Zeitungsredaktion. Mhm. Ja. Drüben im Axel-Springer-Gebäude. Es ist ja hier 400 Meter entfernt. Ja, und man muss halt schon sehen, dass wir ganz klare gewisse Akteure in der Öffentlichkeit haben, die einfach Ideologie herstellen, wie die Bild-Zeitung. Und man sieht ja, wie viel Rügen der Deutsche Presserat permanent gegenüber der Bild-Zeitung macht. Hm. Ja, das ist total krass, wie einfach ganz bewusst gewisses konservatives und auch antimenschliches Bild da permanent erzeugt wird von der Bild-Zeitung. Und das ist schon krass, also wie du diese Akteure hast, die einfach diese Ideologie erzeugen, um das halt einfach eine allgemeine Meinung und Mythen entstehen, die dann Leute, weil es natürlich überall gesagt und wiederholt wird, natürlich dann halt irgendwann, wenn es ja alle sagen, muss es ja stimmen.
Das ist, da kommt man schon fast ins Sozialpsychologische noch mit rein, da sind wir jetzt beide natürlich nicht so, oder weiß ich nicht, wie sehr du da drin steckst, aber auf jeden Fall ist es ja auch bekannt, Echo Chambers natürlich haben eine Wirkung, also wenn man sich irgendwie viel mit Leuten umgibt oder viel von gleichen Stimmungen, dass man sich viel mit gleichen Meinungen quasi umgibt und das dann wieder sich gegenseitig verstärkt, weil wenn du es wiederholt hörst, so, dann glaubst du Dinge eher. Daneben natürlich auch einfach diese Wiederholung von bestimmten Glaubenssätzen oder Mythen auch dazu führt, dass es eher hängen bleibt und es gibt ja auch immer noch mal Faktenchecks und so, Überprüfung von den Dingen, die in Talkshows gesagt werden, das guckt sich keiner an und es hat auch nicht die gleiche Wirkung, wenn das im Nachhinein kommt, wie wenn du, also wie das, was du eben in dem Moment hörst und das in dem Moment mit dir resoniert erstmal oder bei dir irgendwie haften bleibt.
Ja, wir haben ja damals bei Lobby Control die Sendungen damals bei der Wahl Schröder-Kohl zu, das war nicht Schröder-Kohl, das war doch ja dann, das war dann diese Wahl um Schröder später mit Sabine Christiansen. Wir haben uns das mal angeschaut, was der Vorläufer war von Anne Will, was da eigentlich, wer wird da eingeladen, wer darf da sprechen und wie wird dort gesprochen. Ja. Und das ist halt relativ krass, wie diese Diskurse halt ausgrenzend sind. Ja, es wurden so gut wie halt keine linken oder keynesianischen Ökonomen eingeladen, ja, und Rudi Hickel war dann eingeladen, da stand halt drunter linker Ökonom, ja, und bei Hans-Werner Sinn, das ist ein rechtskonservativer Ökonom, stand natürlich nicht rechtskonservativer Ökonom drunter, ja, und es wurden halt massiv stark Leute halt eingeladen, die halt eine neoliberale Ideologie vertreten, von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, ja, was ja das große Propagandasprachrohr, wie ist die, wie heißt das nochmal, der Lautsprecherwagen der Kapitalisten oder so, irgendwie so in so einem Wording, so ein Ding hat das die Zeit mal relativ hart formuliert, ja, aber es ist halt genau das, du hast halt Akteure, die ganz massiv in der Öffentlichkeit auftreten und diese Meinung permanent reproduzieren und jetzt im Zeitalter von Social Media haben wir das natürlich auch nochmal massiv stark, weil halt die Algorithmen halt auch gewisse Einstellungen haben und ganz versucht wird natürlich, also ganz schlimm ist natürlich bei Twitter X, beim Elon Musk Sprachrohr, ja. Wie sie halt ganz massive Realitäten halt erzeugt werden und Mythen halt immer permanent massiver verstärkt werden. Das ist schon krass.
Ja, und natürlich Zensur davon, beziehungsweise die Nachprüfung ja einfach komplett ausgehoben ist. Und die Sache bei Social Media ist ja auch nochmal, also wo wir es gerade schon von den Echo Chambers und so hatten, also Richtung Manipulations- oder Diskursmanipulationstaktiken gehend, Falschinformationen verbreiten sich schneller, wie du schon meintest, aufgrund von Algorithmen, die werden halt mehr geklickt, zahlen sich mehr aus sozusagen für die Betreiber und bleiben hängen. Und wenn Leute die oft genug sehen, dann halten sie eben auch für Wahrheiten. Oder wenn Menschen oft den bestimmten Falschmeldungen ausgesetzt sind.
Genau. Und was vielleicht, du wolltest da nochmal zwei Punkte einwerfen, weil ich jetzt bloß auf unsere Zeit schaue. Du wolltest noch was zu Michel Foucault einwerfen, zum Poststrukturalismus, zur postmodernen Interpretation von Ideologie. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zu Laclau Mouffe weitergehen, zu Hegemonie, wie halt Gramsci nochmal weiterinterpretiert wurde. Aber wenn wir über Ideologie klar werden, aber was sagt denn Foucault zu Ideologie?
Ich habe das immer schon wieder so ein bisschen von der Seite eingestreut, ehrlich gesagt, ohne direkt zu zitieren oder ohne direkt auf Foucault einzugehen, aber Foucault hat ja das Bild von Wahrheitsregimen gezeichnet, das ich persönlich ganz spannend finde. Und da spricht er eben davon, wie Wahrheit zum einen, also Mythen, um auch mal den Wahrheitsbegriff nicht allzu sehr damit reinzuziehen, wie Mythen eben quasi reproduziert werden, dadurch, dass sie eben verbreitet werden und in Institutionen mit einem Wahrheitsbegriff aufgeladen werden, also dass eben diese eben Selbstverständlichkeit dadurch entsteht, dass Menschen, wenn eine Wahrheit eben, also ein Mythos von Institutionen verbreitet wird, den nicht weiter hinterfragen und der irgendwann nur noch angenommen wird. Und Foucault hat eben in diesen Regimebegriff ja noch mit aufgenommen, dass diese Mechanismen dass diese Mythen durch Mechanismen prüfbar sind, aber die Mechanismen sind natürlich auch von der herrschenden Klasse sozusagen eingesetzt.
Hast du da ein Beispiel mal? Was wäre denn so ein Beispiel für so ein Wahrheitsregime, so in dem Wording von Michel Foucault?
Wenn wir mal beim Neoliberalismus bleiben, dann könnte man sagen, dass so ein Mechanismus wäre zum Beispiel einfach die Wiedergabe von dem Wording in Nachrichten beispielsweise, wären vielleicht Medien, aber auch die Fokussierung auf Wirtschaft als irgendwie oder Wirtschaftswachstum als so ein großes Gut, das irgendwie gesamtgesellschaftlich nutzt und das auf jeden Fall angestrebt wird. Ich weiß gerade nicht genau, als Mechanismus würde man wahrscheinlich irgendwie Wirtschaftsinstitutionen, die eben neoliberal agieren, aber das nicht sagen, also die so ganz klar schon ideologisch geprägt sind, aber sich immer noch als neutral oder als wirtschaftswissenschaftlich, also als wissenschaftlich halt, eher verkaufen.
Ja, genau. Also die Wirtschaftswissenschaften, die neoklassische Wirtschaftsschule, ja, was eine Schule von vielen ist, sagt halt, wir sind die Wirtschaftswissenschaft, alles andere ist ja nicht wissenschaftlich, ja, oder so, halt genau. die Idee halt von Quantifizierung und Mathematik, ja, die Statistik, das können wir messen, alles, was wir nicht messen können, ist ja nicht wissenschaftlich. Was ist die normale Wissenschaft und was ist eine nicht normale Wissenschaft? Ja, was ja schon ganz massiv etabliert wurde als Wahrheitssystem, ist ja schon diese heutige mainstreamige Wirtschaftswissenschaft, ja, die ja ganz krass, um diesen Ball von dir mal aufzunehmen, die ja dann so ganz, ganz hart sagt, ja, alles andere ist ja alte Wissenschaft. Es geht ja bis zu dem Begriff hin, dass die Ideengeschichte der Wirtschaftswissenschaften wird dann als Dogmengeschichte bezeichnet. Ja, alle anderen Schulen sind Dogmen. Das ist halt total pervers. Ja, also wie dann einfach diese Normalität, was ist die richtige Wissenschaft und was ist die Wahrheit der heutigen Wirtschaftswissenschaften? Ja, das wird dann total eng geführt. Da wird sowohl die Methodik, wie darf ich Wissenschaft machen, aber auch welche Annahmen muss ich verwenden und wie darf ich nur Wirtschaftswissenschaft betreiben? Ja. Und das habe ich in anderen Bereichen ja auch. Wie verstehen wir denn eigentlich die Idee von Nation? Ja, oder wie stellt man sich die deutsche Kartoffel denn vor? Ja, wie muss man denn sein als Deutscher? Ja, da wird ja ganz viel dann gesagt, ja, du musst halt so sein, aber nicht so. Und da wird ja ganz stark ja eine Normierung und eine Steuerung und eine Ideologieproduktion ja gemacht.
Das zum einen, und dann wäre ein weiterer Faktor die Sanktionierung von Leuten, die eben diesem vermeintlichen Wahrheitsregime, also dem sich nicht beugen oder sich dem widersetzen.
Ja, auf jeden Fall, also dieser Zwang, den es natürlich gibt, was ich aber bei Foucault ich immer nochmal relativ spannend fand, so wie ich immer Foucault gelesen habe, dass ja Menschen dann anfangen, das zu internalisieren.
Ja.
Dass die Leute wirklich sagen, nee, so ist es aber richtig. Ja, ich muss ins Fitnessstudio gehen, ich muss halt ein Unternehmen gründen, ich brauche ein Apple und ich muss halt so und so ausschauen, weil das ist das Normale, ja, wie man sich verhält, und jetzt irgendwie Genossenschaft gründen, beim FSK Radiosendung machen, das ist ja nicht normal. Das sind ja irgendwie so Alternativen. Da wird ja radikal abgespalten, was soll man tun und was soll man nicht tun. Und das ist irgendwie echt total pervers. Und die Leute reproduzieren das ja. Ist das nicht, ja, eine Zeitverschwendung? Das ist doch nicht karriereförderlich, ja, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Ja, und Politik, ah, das ist doch eher schlecht für die Karriere. Gründ doch lieber ein Unternehmen, mach ein Startup und geh doch nach Hammer Brooklyn oder geh halt hier zum Social, zur Körperstiftung und mach doch da ein Social Entrepreneur.
Das ist aber auch noch so ein Ding, das hätte ich gerne eigentlich noch reingebracht als Begriff, aber kommt jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz, der Kulturhegemonie. Also, dass so bestimmtes kulturelles Verhalten oder ein bestimmter Habitus gefördert wird und normalisiert wird, während andere dann eben im Alternativen gesehen werden und tendenziell eher noch sozial sanktioniert in dem Sinne. Also, das ist dann, wie du eben meintest, dass dann darauf eher herabgesehen oder dass komisch angeguckt wird.
Genau, und das finde ich halt bei Laclau Mouffe so total stark. Ja, ja, genau. Weil Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben ja diese Idee von Gramsci ja dann weiterentwickelt. Mhm. Ja, und hat gesagt, was erleben wir denn da? Wir erleben das ja eigentlich, dass es im Diskurs zwei große Diskursstränge gibt. Ja. Es gibt den Herrschenden, mit Foucault so ein Normalitäts-Wahrheitssystem, ja, und dann gibt es halt das Nicht, das Unwahre, das abgespalten wird, das Falsche. Und diese zwei Diskursketten stehen natürlich in einem konfliktreichen Verhältnis zueinander. Könnte zum Beispiel, wenn man so orthodox marxistisch über dialektisch irgendwie miteinander im Widerspruch. Und wir erleben ja schon fest, dass wir das jetzt wieder gemacht haben. Es gibt halt Elemente, die werden halt ganz klar als normal erachtet, wie, ja, und die werden halt positiv besetzt. Also Wettbewerbsfähigkeit, Arbeit, Resilienz, Unternehmertum, Bildung, also Bildung wird halt sehr stark verkürzt auf Ausbildung, auf ökonomisch verwertbares Tun. Ja, ja, also mach nochmal schnell Yoga, damit ich halt besser im Job funktioniere und besser Stress bewältigen kann. Ja? Ja, und die anderen Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt mit Leuten einfach so kicken. Ja, und ich mache halt irgendwie, ich schaue mir Kunst an. Mhm. Ja, oder ich gehe einfach wandern an der Elbe, einfach so. Ja, das ist ja, ohne sich halt, das ist halt, wo so Aufspaltungen gemacht werden. Das finde ich total spannend bei Laclau Mouffe. Diese Idee von, was ist denn die dominante hegemonale Strategie und Begriffe und Konzepte, die halt ausgegrenzt werden. Da werden ja ganz krasse Konzepte da zusammengeklatscht, um halt so einen ideologischen Apparat, den dann alle irgendwie verinnerlichen, akzeptieren und dem zustimmen, ja, gemacht wird. Und wenn die halt nicht zustimmen, werden halt Zwangselemente mit eingebaut und materielle Zwangsstrukturen halt dahinter geschaltet. Ich finde, es ist schon wichtig, sich anzuschauen, wie diese Ideologie halt erzeugt wird, wie der Kampf um Begriffe schon wichtig ist. Ja, also soziale Marktwirtschaft. Wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft. Kein Kapitalismus. Wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft. Ja, die ist natürlich asozial. Wir sehen ja, jeder Fünfte in Deutschland ist arm oder armutsbetroffen. Das ist ein asoziales Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Ja, die Menschenrechte werden mit den Füßen getreten. Ja, es sollte doch in keiner Gesellschaft, sollte es doch Armut, das ist doch Wahnsinn. Warum gibt es hier Armut im Land? Ja, geht doch nicht. Ja, also, und das wird halt genau mit diesen, finde ich, relativ schön dargestellt. Und was ich vielleicht nochmal, ich will nur zwei weitere Sachen kurz einwerfen. Das andere ist halt, was Noam Chomsky mal gemacht hat, diesen Begriff Manufacturing Consent. Es gibt einen relativ großen Dokumentarfilm, muss man sich unbedingt mal ansehen, so ein 3-Stunden-Ding. Wie wird diese Zustimmung, diese Hegemonie, diese Zustimmung hergestellt? Was ein Kollege von mir, Dieter Plewe, in Berlin halt nennt, Deep Lobbying. Es geht nicht nur um die Politiker, sondern die Gesellschaft wird lobbyiert. Es wird eine öffentliche Meinung, ein Alltagsverstand, eine Zustimmung, also eine geistige Zustimmung, Akzeptanz hergestellt. Und da haben wir halt einfach ganz große Lobbygruppen, die jetzt nicht auf die Politikerinnen und Politiker direkt gehen, sondern auf die allgemeine Bevölkerung.
Ja.
Ja, also Beispiel wie zum Beispiel der Heizhammer. Ja, da wurde halt ganz klar ein gewisses Konzept hergestellt über die Bild-Zeitung, über Wissenschaftlerinnen, über sogenannte Expertinnen mit einer Kampagne, um dann halt gewisse politische Kräfteverhältnisse, also die Ampel halt, die Veränderungen halt, diese starke Akzeptanz der Grünen damals halt zu verhindern. Ja, und die abzubauen und insbesondere halt die Klimabewegung damit auszubremsen. Heute kannst du nicht mehr über Klima, Klima ist ein Begriff, der war mal auf einer Positivseite und jetzt radikal negativ. Da sieht man genau, wie da strategisch operiert wird, um halt Hegemonie herzustellen und gewisse Begriffe aus dem Hegemonialdiskurs rauszunehmen.
Stichwort rausnehmen vor allem, das Thema ist ja jetzt quasi non-existent im großen Diskurs.
Genau, das sehen wir halt, Wirtschaft ist halt auch so ein Bereich. Wie wird diese Zustimmung zu diesem Standortnationalismus, zu dieser Akzeptanz von wir müssen wettbewerbsfähig sein? Ja. So eine Wir, ja, welches Wir? Ja, wir müssen verteidigungsfähig sein. Das, da wird ja ganz, ganz merkwürdig ideologisch ja was hergestellt. Ja, die chinesische Volkswirtschaft steht in Konkurrenz mit der bundesdeutschen, mit den bundesdeutschen Konzernen und wir können nur unseren Wohlstand erhalten, wenn wir halt länger arbeiten, also noch länger arbeiten, auf Lohn verzichten und halt den Konzernen möglichst viele Steuersubventionen geben. Was ja total pervers ist, was es an Verteilungswirkung für jeden Einzelnen bedeutet.
Absolut, da fragt man sich, wer ist in dem Zusammenhang, wer ist wir und wo ist dieser Wohlstand?
So. Ja, der Wohlstand ist ja da, also
ja,
man sieht
ja,
es
natürlich,
ja.
Natürlich, aber natürlich nur bei allen, nicht bei wir.
Genau, sondern das wird ja radikal verteilt. Wir haben jetzt in Deutschland, ich fand es letztlich nochmal vorbereitet in der Folge zu meinem Wirtschaftsperspektive auf 25, 26, könnt ihr gerne nochmal nachhören, aber ich habe versucht, diesen Mythos, hier geht alles den Bach runter mal zu entzaubern. Der Reichtum ist ja da in diesem Land, ja, bloß der gehört halt ganz, ganz wenigen Leuten. Und das ist halt das Perverse. Ja. Und es ist ja natürlich machbar. Wir sind ja heute so weit, aber dann kommen wir genau, was kann man gegen diese Hegemonie tun? Man muss halt radikal das mal in Frage stellen, ob das stimmt oder nicht, und mal die wissenschaftliche klare Erkenntnis zeigen. Wir sind ja heute so weit, dass selbst konservative Wirtschaftsforschungsinstitute, wie die OECD sagt, Deutschland verliert Wirtschaftswachstum. Klar, Wirtschaftswachstum ist nicht ein Ziel an sich, ja, weil die Ungleichheit zu hoch ist. Also ist ja schon, also selbst Wirtschaftswachstum schädlich.
Also es ist komplett bescheuert, könnte man meinen, aber es ist eben trotzdem, es hält sich und das ist genau, also wir haben ja jetzt versucht ein bisschen zu begründen und zu erklären, warum sich das so durchzieht, obwohl eben Dinge wie der Trickle-Down-Effekt und eigentlich so wirtschaftsliberale Lügen auch viel schon aufgedeckt sind. Wo können wir da ansetzen, um dieses Problem zu lösen? Thema ist natürlich, wenn wir jetzt viel über Wahrheitsbildung bzw. Mythenbildung, wenn wir eben von Neoliberalismus sprechen, geredet haben, ist das natürlich, dass man das ins Bewusstsein schafft, also dass Menschen nicht einfach hinnehmen, sondern sich selbst aufklären und weiterbilden. Also sich bewusst machen, dass man sich auch in Echo Chambers befindet, wenn man sich außerhalb von Social Media bewegt und bestimmte Fakten, die einfach als Wahrheiten dargestellt werden, vielleicht nochmal hinterfragt werden. Also ich glaube, Wirtschafts- und politische Bildung ist da auf jeden Fall schon mal ein großer Aspekt.
Ja, ich glaube, eine wichtige Lösung, die ich nochmal, also neben Ideologiekritik, schon der Kampf um Begriffe.
Ja.
Was halt schon, glaube ich, zum Beispiel sowas wie das Jacobin-Magazin, die sagen ja, wir sind ein sozialistisches Magazin.
Ja.
Und die versuchen halt diesen Begriff Sozialismus aus dieser Schmuddelecke, ja, wieder in die, das ist jetzt halt, kann man sagen, ist jetzt nicht das Normale, aber kann man ganz normal sagen, um diese ganzen negativen ideologischen Überladungen mal wegzukriegen. Und das andere, was ich nochmal sagen, man muss natürlich vor der eigenen Haustür kehren. Also mal fragen, was sind eigentlich die Gegenargumente gegen Wirtschaftsdemokratie, gegen linke Ideen und sich da einfach nochmal klar werden, welche Kritik ist berechtigt und welche nicht, um da halt weiterzukommen, um halt in diesem Kampf. Und man muss natürlich schon auch über die materiellen Strukturen halt reden. Und dann kommen wir wieder zu einer sehr alten Aussage. Man muss halt mal über die Enteignung halt des Springer-Konzerns mal nachdenken. Also wie viel darf eigentlich ein Konzern wie Springer oder halt ein Social Media Anbieter wie Mark Zuckerberg mit Instagram und Facebook und WhatsApp, wie viel dürfen die denn besitzen? Nochmal zum Abschluss, wie immer die große Frage, wir haben jetzt über Ideologie geschalten, warum nichts wenig passiert, hast du irgendwas Positives, was uns schon anstatt in die Ideologie in eine bessere, in ein gutes Leben für alle führt?
Mein Schatz der Woche sind so Selbsthilfegruppen, weil wir sind ja nicht alleine mit diesem ganzen Mist. Es gibt so unterschiedliche auch politische Gruppen, gerade in Hamburg. Denk immer, also auch so, wenn ich mich mit Menschen unterhalte über so solche Themen zum Beispiel oder hier im Podcast, das ist ja doch, dass die Sorgen irgendwie die ähnlichen bis gleichen sind, die man so mit sich rumträgt. Und es hilft enorm, auch die zu Vergemeinschaften zusammenzutragen und eben so die Stärke im Kollektiv zu finden.
Mein Schatz geht relativ in die ähnliche Richtung, schließt aber an, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ich bin halt echt großer Fan vom Surplus-Magazin oder halt von der Jacobin. Also, weil es einfach wirklich mal diesen neoliberalen, hegemonialen Diskurs einfach mal gegenbürstet.
Zum Abschluss noch, ja, ihr hört uns hier beim FSK, beim Freien Senderkombinat in Hamburg oder wahrscheinlich auf irgendeinem Podcast-Anbieter. Sowohl wir, Goliath Watch, als auch das FSK freuen sich natürlich über Spenden und ja, danke fürs Zuhören. Bis nächsten Monat vielleicht.
Tschüss.
Tschüss.